Willkommen zum DZ Research Podcast. Aktuelle Kapitalmarktentwicklungen Woche für Woche auf den Punkt gebracht.
In den vergangenen Monaten hat Donald Trump in einer Reihe von Ankündigungen globale Zolldrohungen ausgesprochen, zum Teil umgesetzt, zum Teil wurden sie auch schon wieder ausgesetzt oder zumindest verschoben. Es ist mittlerweile tatsächlich äußerst schwierig, den Überblick zu behalten und deswegen freue ich mich sehr, dass ich heute meine Kollegin Monika Boven hier bei mir sitzen habe, die uns hoffentlich darüber aufklären wird, wie es aktuell beim Zollthema aussieht und was uns da eventuell noch bevorsteht. Mein Name ist Sonja Marten, Leiterin Research Devisen und Geldpolitik. Ja, herzlich willkommen bei uns im Studio heute, Monika.
Hallo, guten Morgen, Sonja.
Die Zölle. Wir haben alle, glaube ich, latent den Überblick verloren. Fangen wir mal an. Was ist denn so der aktuelle Stand?
Wie viel Zeit habe ich? Ja, also man kann wirklich den Überblick verlieren, weil es werden Zölle angekündigt, wieder zurückgenommen, ausgesetzt. Ich denke mal, angefangen hat das ja im Prinzip direkt nach Trumps Amtsantritt. Aber vielleicht kommen wir da gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich fange erstmal an bei den Zöllen, die ja wirklich für alle und gerade auch für uns hier in Europa am wichtigsten sind. Das hängt ja alles mit diesem ominösen Liberation Day zusammen, Anfang April. Da wurden die sogenannten Reziprokenzölle vorgestellt. Wir erinnern uns alle noch an Donald Trump im Rosengarten,
wie er da
mit
seinen
Tafeln stand oder mit einer Tafel. Da hinterher stellte sich raus, es gab 6 davon oder 8 sogar, wo wirklich 160 Länder aufgelistet wurden mit also zum Teil sehr, sehr hohen Zöllen, die im Bereich zwischen 10% und 50% lagen, also verglichen mit dem, was wir so die ganzen Jahre davor hatten, also wirklich extrem hoch. Vielleicht damals zur Erklärung, dieser sogenannte reziproke Zoll setzte sich zusammen aus einem Basiszoll von 10%. Manche Länder haben auch nur diesen Basiszoll verhängt bekommen. Und an einige Länder, also insgesamt über 50, noch einen länderspezifischen Zoll, der dann halt den Gesamtzoll auf bis zu 50% angehoben haben. Vielleicht zur Einordnung für die wichtigsten Regionen, wir hier in Europa, wir haben einen reziproken Zoll von 20%, also 10 plus Aufschlag 10%. Verhängt bekommen. China auch noch sehr, sehr wichtig, insgesamt 34%. Was dabei jetzt noch wichtig ist, dass nur wenige Tage danach Trump schon wieder zurückgerudert ist und diesen länderspezifischen Aufschlag erstmal ausgesetzt hat für 90 Tage. Das heißt aber auch, wir müssen das im Blick behalten, in 90 Tagen, also irgendwann im Juli, kommt das wieder auf uns zu. Und zeigt natürlich auch diesen Zickzackkurs, dieses Hin und Her. Vielleicht noch in dem Zusammenhang wichtig, auch rund um den Liberation Day wurden dann auch die Zölle auf Autos in Kraft gesetzt, 25%, sehr, sehr wichtig. Vielleicht hier noch wichtig zu erwähnen, dass die nicht on top zu den reziproken Zöllen kommen, sondern entweder oder. Also entweder gibt es den Zoll auf Autos und da auch ähnlich Stahl und Aluminium, ist jetzt nur ein kleiner Beitrag, auch 25%. Oder es gibt den Reziproken.
Okay.
Nicht beides, zum Glück.
Wo es sich ja dann besonders hochgeschaukelt hat nach dem Liberation Day, war ja das im Verhältnis zu China. Da wurden ja dann so ein bisschen Tit for Tat, also Zölle hoch, der nächste auch. Wie ist da jetzt der Status aktuell?
Ja, also das war dann nochmal deutlich komplizierter. Also zum einen wurde China schon mit Zöllen belegt, bevor die reziproken Zölle verhängt wurden. Nämlich das ging im Prinzip direkt im Februar los, 10% im Zusammenhang mit Fentanylschmuggel. Das war ziemlich an den Haaren herbeigezogen. Genau, es war ganz am Anfang, da waren auch Mexiko und Kanada betroffen. 10%, dann einen Monat später nochmal 10%. Das heißt, wir hatten schon ein relativ hohes Ausgangsniveau. Mal ganz abgesehen davon, dass wir auch aus dem ersten Handelsstreit, wir erinnern uns, in der ersten Amtszeit von Trump ja auch schon mal ein relativ hohes Zollniveau von 10 bis 20%, je nach Rechnung, hatten. Also da kamen diese 20% noch obendrauf und dann noch die reziproken Zölle von 34%. So. Und China war am Anfang, diese, ich nenne sie jetzt mal Fentanylzölle, noch sehr zurückhaltend, was Gegenmaßnahmen anging, sehr punktuell. Und mit diesen reziproken Zöllen sind sie aber zu einer anderen Strategie, auch für viele Beobachter unerwartet, übergegangen, tit for tat. Also wirklich den gleichen Zoll auf alle Produkte obendrauf geschlagen. Das konnte Trump sich natürlich nicht bieten lassen, hat entsprechend wieder aufgeschlagen. Gut, Ende vom Lied. Wir haben jetzt also Aufschläge von 125% auf die jeweiligen Ausgangsniveau, sind also in einem prohibitiv hohen Bereich, wo eigentlich Handel kaum noch stattfinden kann.
Aber ich habe jetzt gesehen, es gibt ja Ausnahmen und zwar insbesondere für Technikprodukte und da ist ja China groß mit dabei.
Genau, genau. Also ganz offensichtlich ist da auch die Erkenntnis gereift, dass bei manchen Technikprodukten, also gab auch Nachrichten in der US-Presse, da was auch bis zu uns in die Nachrichten gekommen ist, dass die Befürchtung ist, dass ein Handy dann irgendwann so viel kosten könnte wie ein Kleinwagen, weil Apple zum Beispiel fertigt ja in China und das muss dann aus China importiert werden mit fast 200% Zöllen, kann man sich dann ausrechnen, wie teuer das wird. Genau, also das war aber auch, das war ganz interessant, das war so ein bisschen versteckt, das kam jetzt nicht als Ankündigung über die sozialen Medien oder übers Weiße Haus, sondern über die Zollbehörde. Wurde trotzdem entdeckt, Anfang letzter Woche, also Anfang der Osterwoche.
Ja gut, ist vielleicht ein bisschen Gesichtsverlust für Trump, wenn er zurückrudern musste. Das hat er dann nicht auf True Social gepostet.
Genau, also man muss halt sich halt auch vor Augen halten, dass von den Handys, die die USA importieren, 80% aus China kommen. Also von daher, da gibt es dann auch wenig Substitutionsmöglichkeiten, dass man irgendwie auf andere Länder ausweichen kann. Also genau, also das sind so etwa, also aus Sicht von China sind es so etwa 20% der Produkte, die da betroffen sind, die jetzt erstmal von den reziproken Zöllen befreit sind. Andere Länder profitieren auch davon, vor allen Dingen Taiwan, das ja auch sehr viel Technik-Vorprodukte, Bauteile liefert. Da ist es sogar fast die Hälfte. Auch andere asiatische Länder, die ja sowieso sehr, sehr stark von den reziproken Zöllen betroffen sind.
Ja, Vietnam hatte doch auch 50% oder so, wenn ich mich recht
nicht
erinnere.
Nicht ganz, aber auch sehr hoch. Nicht oder? Ganz, aber auch sehr hoch. Und auch Vietnam war ja auch von den USA wirklich ermutigt worden, so als Alternativstandort zu China, wenn man sich von China ein Stück weit unabhängig machen will. Und haben entsprechend auch einen hohen Handelsüberschuss mit den USA. Und das war ja die Grundlage auch für die reziproken Zölle. Ja, vielleicht sagen wir noch ganz kurz was zu Mexiko, Kanada. So ein bisschen ein Sonderfall kam am Anfang, war das sehr, sehr stark im Fokus. Da hat man schon gedacht, ist doch eigentlich ein Freihandelsabkommen, was in Nordamerika herrscht. Und jetzt diese hohen Zölle. Mittlerweile sind die halt großteils sind sie ausgesetzt worden. Die beiden Länder sind auch bei den reziproken Zöllen nicht dabei gewesen. Da wird man wahrscheinlich irgendwie eine neue Verhandlungslösung suchen.
Ja, ich glaube, da hat die Frau Scheinbaum auch einen ganz guten Job gemacht anscheinend. Also zumindest wird es ja in der Presse so dargestellt, dass sie so mit die Trump-Flüsterin oder wie man sie nennt. Aber es wird ja wahrscheinlich auch noch mehr Sachen geben. Ne? Also wir reden ja jetzt auch diese Venezuela-Zölle, das fand ich schon wieder sehr kreativ. Also das hatte ich noch nicht so mitbekommen.
Das war ziemlich schräg. Also vielleicht zur Erklärung unter den Venezuela-Zöllen, das war auch vor ein paar Wochen, da hieß es soll Zölle geben auf Länder, die Öl aus Venezuela importieren. Und das trifft halt zu allergrößten Teil auf China zu. Auch wieder die berühmten 25%, auch wieder auf alles. Ich denke mal, durch diese Eskalation, die wir gesehen haben mit China, ist das jetzt eigentlich nicht mehr notwendig, darauf zurückzugreifen, wenn es gegen China gerichtet ist. Aber klar, es ist auch noch in der Pipeline. Was vielleicht noch wichtiger ist, auch gerade für uns hier in Deutschland, in Europa, dass Anfang Mai kommen Zölle auf Autoteile, die waren bisher noch verschoben, ausgenommen, auch 25%. Dann, was China betrifft, das ist auch mehr so eine technische Sache, da werden die Kleinstsendungen, kennen ja alle Temo, Shein, die waren bisher von Zöllen ausgenommen, die werden jetzt also auch erfasst an der Grenze.
Ich habe nämlich gesehen, dass viele chinesische Firmen so auf Social Media, TikTok Werbung dafür gemacht haben und gesagt, hier bestellt das doch direkt bei uns alles nochmal irgendwie zum Teil, weil man eben gesagt hat, dann passiert ja nichts. weil die ausgenommen waren, diese kleinen Sendungen.
Genau, ja. Genau. Und zwar bis 800 US-Dollar, das ist ja schon eine ganze Menge. Das ist sogar vernünftig, muss man ganz klar sagen, ja, weil das war ein Schlupfloch, aber das wird natürlich China auch nochmal zusätzlich treffen. Also Autoteile relativ wichtig, und ich denke mal, was auch noch wichtig ist, sind Pharmaprodukte. Die waren bisher auch von den reziproken Zöllen ausgenommen. Da könnte man jetzt meinen, weil sie so wichtig sind. Ich habe eher die Befürchtung, weil Pharmaprodukte, Medikamente insbesondere, auch schon im Vorfeld immer wieder angeprangert wurden, dass man darauf auch zusätzlich Zölle erheben werden, dass das eigentlich auch noch in der Pipeline sein könnte. Und man sieht halt auch sofort die Bewegungen in den europäischen Ländern. Es wird dann vor allen Dingen Irland betreffen. Kleines europäisches Land, aber sehr stark auf den US-Markt ausgerichtet.
So, also ziemliches Chaos, ehrlicherweise. Ich finde es bewundernswert, dass du es schaffst, noch den Überblick zu behalten. Also, weil ich meine, es ist wirklich, es kommt ja permanent was Neues. Wobei, gut, jetzt hast du eine kleine Pause, weil jetzt hat er sich ja auf die Fed eingeschossen im Moment.
Also genau, insofern, über Ostern war ein bisschen ruhiger.
Genau. Jetzt ist ja das große Thema ganz grundsätzlich, wie wirken Zölle überhaupt? Donald Trump hat ja da sehr eigene Ideen dazu, was Zölle bewirken. Vielleicht reden wir mal eine Weile darüber, was macht denn ein Zoll überhaupt? Wie wirkt ein Zoll denn auf eine Wirtschaft?
Genau, also was ich auch immer wieder im direkten Gespräch feststelle und was ja Donald Trump auch sehr, sehr gerne transportiert, ist, dass er das Ausland zahlen möchte dafür, dass sie in die USA importieren dürfen. Das ist so natürlich nicht richtig. Also ganz grundsätzlich, einen Zoll erhebt der Fiskus eines Landes, und zwar bei den Unternehmen. Die Unternehmen, die importieren müssen, wenn sie die Waren an der Grenze abnehmen, müssen halt den Zoll zahlen. So, und dann stellt sich die Frage, wie geben die Unternehmen den Zoll weiter, wenn sie es denn können. Also der normalere Weg wäre, es halt auf die Produkte aufzuschlagen und den Verbraucher das bezahlen zu lassen. Das wäre aber auch der US-Verbraucher in diesem Fall. Oder wenn sie die Möglichkeit haben, wenn sie eine hohe Marge haben, dass sie ihre Marge kürzen. Es gäbe noch die Möglichkeit, wenn das Unternehmen aus dem Ausland, was exportiert hat, wenn das auch sehr große Preissetzungsmöglichkeiten hat und seine Marktanteile halten möchte, dass es mit dem Preis runtergeht und sozusagen einen Preiserlass gibt, damit letztendlich dann der Zoll auf das exportierende Unternehmen überwälzt wird. Das ist aber doch eher seltener. Also ich denke mal, in der Realität wird es wahrscheinlich irgendwo eine Mischung dieser drei Wirkungsweisen geben. Und was letztendlich die Wirkung sein soll, soll eine Lenkungsfunktion haben. Also ein bisschen so, wie wir das bei Steuern auf Tabak haben, ja, dass wir halt möchten, dass das Rauchen zurückgeführt wird, ja, dass halt auch Zölle die Produkte verteuern sollen und dass die Verbraucher spüren das dann, die teureren Produkte, Inflation, schränken ihren Konsum ein.
Ja gut, aber ich meine, kommen wir auf die Handys zurück, das war ja das, was Apple gesagt hat. Apple hat ja gesagt, wenn wir das iPhone in Amerika produzieren müssten, dann würde das iPhone $3.500 kosten. Abgesehen davon ist die Infrastruktur nicht da. Also diese Idee zu sagen, ich erhebe jetzt Zölle und dann kaufen die ganz andere Produkte, also heimische Produkte, darum geht es mir wahrscheinlich, das kann ja gar nicht funktionieren, schon gar nicht kurzfristig.
Genau, also kurzfristig sowieso nicht, aber es sind auch in diesem Konzept sind auch Widersprüche drin. Also wie gesagt, Zölle grundsätzlich Lenkungsfunktion, dass halt durch die Verteuerung andere Produkte, entweder von anderen Ländern oder halt heimische Produkte wettbewerbsfähiger werden und deswegen gekauft werden. Aber das funktioniert eben nur über Inflation, das auf der einen Seite. Was halt auch der Widerspruch bei ihm so ist, dass er halt auch noch gleichzeitig das Ziel ausruft, ja, mit diesen Zöllen finanzieren wir unseren Staatshaushalt. Das funktioniert aber beides nicht. Also entweder ich führe halt die Nachfrage der Konsumenten zurück, ja, dann kommen aber keine Zölle mehr rein, oder sie behalten halt ihren Konsum aufrecht und die Zölle fließen weiter, aber dann haben wir weiter die Importe, dann haben wir auch weiter, auch ganz wichtig, die Defizite im Handel, die ihm ja auch ein Dorn im Auge sind.
Ja, weil er auch nicht versteht, dass ich meine, das ist ja auch so ein Thema, er will das Handelsdefizit oder das Leistungsbilanzdefizit im Großen ja auf Null bringen, das ist ein großes Ziel, aber dem gegenüber steht ja ein Kapital, die Kapitalbilanz. Und die Amerikaner sind wahnsinnig abhängig vom Fremdkapital. Also das geht hinten und vorne nicht auf, diese Rechnung, die er da macht.
Genau. Und gleichzeitig möchte er ja auch noch die Zölle einsetzen, um damit Verhandlungserfolge erzielen können. Ja. Also das ist für mich fast schon kein Dilemma mehr, sondern ein Trilemma. Mhm. Und erinnert mich so ein bisschen, wir haben ja auch mit Brexit sehr viel zu tun gehabt, an die Brexit-Verhandler.
Wasch mich, aber mach mich nicht nass.
Oder den Kuchen essen und gleichzeitig behalten. Also das funktioniert alles nicht. Was aber auch noch, also wir sehen darin, es wird auf jeden Fall in verschiedene Richtungen wird Druck ausgeübt, der belastend wirkt. Einmal auf die Konsumenten über Inflation, einmal auf die Exporteure, dass die Exporte wahrscheinlich zurückgehen. Das zum einen, aber was er natürlich auch verursacht mit diesem Zickzackkurs, ist eine unglaubliche Unsicherheit zu erzeugen, weil halt er versucht das zwar immer zu verkaufen, das ist seine Strategie, das ist Dealmaking, das mag vielleicht noch auf Unternehmensebene irgendwie funktionieren. Wirtschaftspolitik muss Rahmenbedingungen setzen, dass die Unternehmen halt planen können. Genau. Und so funktioniert das nicht. Und man hat aber auch den Eindruck, es ist eigentlich gar keine Strategie, sondern er knickt ein, weil zum Beispiel die Märkte halt verrückt spielen und oder weil er plötzlich merkt, nee, dadurch werden halt die Konsumgüter viel zu teuer, das funktioniert nicht. Also im Prinzip, es wird immer der zweite Schritt vor dem ersten gemacht und dann wird erst überlegt, dass es doch negative Nebenwirkungen
hat. Also diese Unsicherheiten, wir hatten das, glaube ich, vor ein paar Wochen schon mal hier im Podcast an der Stelle angesprochen. Das erinnert so ein bisschen, viel extremer natürlich, aber wir hatten 3 Jahre Ampelregierung, wo die Unternehmen ja gesagt haben, sie haben so diese Unsicherheit, sie wissen nicht so richtig, was kommt aus Berlin. Und das ist das natürlich viel extremer. Und das hat natürlich dann Auswirkungen auf die Unternehmen und auch auf die Konjunktur. Und dann vielleicht kommen wir auch mal zu diesem Thema zu sprechen. Genau. Welche Auswirkungen hat das und wie ist der Ausblick denn jetzt? Weil wir sind in die Trump-Amtszeit reingegangen mit eigentlich der Hoffnung, dass es zumindest am Anfang wirtschaftlich recht dynamisch laufen würde, weil die Hoffnung war ja Steuersenkungen, die Stimmung ist besser, der Konsument konsumiert. Ist dann relativ schnell eingebrochen, diese Erwartungshaltung. Mittlerweile ist eine Rezession ja das wahrscheinlichste Szenario.
Gut, also auf jeden Fall ist das Rezessionsrisiko in den USA sehr stark gestiegen. Also wir gehen auf jeden Fall davon aus, dass wir schon einen recht deutlichen Inflationsschub sehen werden. Also wir sind jetzt etwa bei 2,5% Inflation in den USA angekommen und rechnen damit, dass das über 4% steigen wird. Und dass wir auch im Durchschnitt von diesem Jahr so etwa bei knapp 4% landen werden. Das ist natürlich schon ein erheblicher Rückschlag. Ich meine, wir müssen daran denken, wir waren ja mal irgendwann bei 9% in der Spitze und es war sehr schwierig, diese Inflation zumindest so auf dem letzten Meter wieder nach unten zu bekommen. Jetzt sind wir eigentlich auf einem ganz guten Weg und jetzt gibt es diesen Rückschlag über die Zölle.
Zumal ja der Konsument diesen Preis, all diese Steigerungen immer noch mitzahlt. Also das ist ja nie weggegangen. Also die Preise sind einfach unglaublich schnell gestiegen. Dann sind sie zwar mal etwas langsamer gestiegen, aber sie sind ja nie runtergegangen. Genau. Auch wenn Donald Trump jetzt behauptet hat, der Eierpreis wäre 87% gefallen. Ich weiß nicht genau, wo die Zahl her hat.
Deswegen auch die Eierparty vom Weißen Haus.
Aber das heißt, diese Inflation, der Konsument merkt, es bleibt teuer und es wird jetzt dann wieder schneller teurer werden. Ne?
Genau. Das kommt auf jeden Fall dazu. Vielleicht noch eine Grafik, die ich hier verbal beschreibe, die mich wirklich beeindruckt hat. Nämlich, wenn man alle Zollbelastungen eines Landes zusammennimmt, also hier für die USA, da waren wir halt vor Trumps Amtszeit so im Bereich von 3-5% etwa im Schnitt. Und dieser Zoll ist jetzt durch diese ganzen Maßnahmen ist jetzt in Richtung 20% hochgeschnellt und ist auf dem höchsten Stand, man halte sich fest, seit über 100 Jahren. Also etwa 30er Jahre, etwa wirklich Wahnsinn. Große Depression. Ja. Das ist, also er hat im Prinzip in dem Bereich das Land um 100 Jahre zurückgeworfen. Das ist schon erheblich. Und wie gesagt, wir rechnen mit einem deutlichen Inflationsschub, der wird auf den Konsum drücken. Zusätzlich diese Unsicherheit, die ich eben beschrieben habe, wir haben Unsicherheitsmaßzahlen, die sind auch auf Jahrzehnt Jahrzehnthöchstständen. Und das wird auch auf die Investitionen drücken. Ja. Also es wird jetzt nicht, wenn jetzt nicht alle Länder hingehen und werden ihre Produktionsstätten in die USA verlagern wegen der Zölle, sondern man ist erstmal unsicher, man weiß ja nicht, dreht das vielleicht in 2 Wochen zurück. Also da vor diesem Hintergrund kann man keine Investitionsentscheidungen treffen. So, deswegen, also wir gehen auf jeden Fall von der Schwächephase aus, jetzt hier im ersten Halbjahr, was sich dann auch ins zweite Halbjahr zieht. Und wir haben nochmal unsere Wachstumsprognose halbiert. Von 1,6 auf 0,8%, wobei wir auch schon in den Monaten davor schrittweise nach unten gegangen sind. Also wir waren mal irgendwann bei knapp 2,5% und jetzt halt, wie gesagt, 0,8% ist etwas skeptischer als das, was der IWF jetzt gestern rausgegeben hat, aber sie haben ja auch deutlich gekürzt. Also es ist schon eine sehr, sehr große Skepsis da. Vielleicht keine Rezession, aber doch eine sehr, sehr starke Schwächephase ausgeprägt. Wo wir ein bisschen positiver sind, ist dann mit Blick auf das nächste Jahr. Du hast es eben angesprochen, Steuersenkungen. Die dürften dann auf den Weg gebracht werden, gerade vor dem Hintergrund einer schwachen Konjunktur in diesem Jahr. Und dann könnten wir auch wieder bei über 2% landen mit dem Wachstum.
Dann schauen wir nochmal kurz nach China. Wir haben ja vorhin viel darüber gesprochen, dieses wirklich prohibitiv hohe Zollniveau. Der Handel kommt da im Endeffekt zum Erliegen.
Richtig.
Was heißt es wirtschaftlich für China?
Ja, also ich gehe nicht davon aus, dass wir dieses sehr, sehr hohe Zollniveau behalten werden. Es gibt ja jetzt auch schon so erste Hinweise aus dem Weißen Haus, dass man da eventuell zurückrudern möchte. Aber die Zölle werden trotzdem sehr, sehr hoch bleiben. Das heißt also, der Handel wird sehr stark leiden. Wenn die Zölle auf diesem Niveau bleiben würden, dann wird er im Prinzip bis auf die Ausnahmen komplett zusammenbrechen. Also da kann kein Handel mehr betrieben werden. Wir sehen auch schon da erste Anzeichen, Orders werden gestrichen, es werden Lieferungen eingefroren. Ich gehe davon aus, dass die chinesische Wirtschaft, die wird sehr, sehr stark in diesem Jahr abbremsen. Aber wir haben ein sehr gutes erstes Quartal gehabt. Das ist ja jetzt gerade erst vor ein paar Tagen rausgekommen. Das heißt also, in diesem Jahr kriegen wir noch ein relativ ordentliches Wachstum wahrscheinlich zu sehen von gut 4%. Das ist trotzdem sehr weit weg von den 5%, die sie angepeilt haben. Wichtig ist aber für mich das, was ich für das nächste Jahr veranschlagt habe, nämlich unter 3%. Das ist für China unglaublich wenig. Das hatten wir zuletzt halt im Prinzip in den Pandemiezeiten und das wird halt auch dauerhaft auf die chinesische Wirtschaft drücken. So schnell kann die sich auch nicht umstellen.
Ja, zumal sie auch nicht mehr die Möglichkeit haben, über Drittländer nach Amerika, also zumindest will Trump das ja stark einschränken, diese Möglichkeit, das zu umgehen.
Genau. Es gibt natürlich noch eben diese ganzen Ausweichmöglichkeiten, auch über Kleinstsendungen, auch über Drittländer, die ja jetzt auch mit Zöllen zu kämpfen haben und die ja auch ermutigt werden, selbst gegen China vorzugehen und selbst Zölle zu erheben. Also das sind alles ja wirklich sehr viele, sehr, sehr hohe Stolpersteine, die da aufgebaut werden.
Gut, wir haben viel über Amerika gesprochen, über China gesprochen. Vielleicht ganz kurz zum Schluss. Was heißt es für Deutschland?
Bei Deutschland haben wir die Befürchtung, dass wir jetzt ins dritte Rezessionsjahr gehen, vor allen Dingen durch die Unsicherheit und Zölle auf Autos. Das ist natürlich gerade für die deutsche Exportwirtschaft sehr, sehr wichtig. Zieht dann auch den Euroraum nach unten. Positiver Aspekt ist mit Blick auf nächste Jahr das Sondervermögen, die hohen Verteidigungsausgaben, Infrastrukturausgaben. Da denken wir dann, dass wir im kommenden Jahr dann doch mit einem Wachstum von über 1% rauskommen. Vielleicht sogar ein bisschen höher als die EWU im nächsten Jahr.
Da ist die Euphorie auch schon wieder etwas verflogen zuletzt, muss man ja sagen.
Das stimmt allerdings, aber das ist ein Thema für sich.
Ja, Monika, dann vielen Dank, dass du heute hier warst und für diese wirklich sehr interessanten Einblicke.
Sehr gerne.
An unsere Zuhörer, wir freuen uns natürlich, dass Sie heute wieder dabei waren und hoffen, Sie auch nächste Woche wieder begrüßen zu können. Ihnen hat dieser Podcast vom 23. April gefallen? Dann freuen wir uns natürlich über ein Abo und eine Weiterempfehlung. Unsere rechtlichen Hinweise finden Sie wie immer in den Shownotes.